Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
7 Millionen Euro und 18.000 Fälle. Das ist die Bilanz der Deutschen Bahn, wenn es um Graffiti geht. 7 Millionen kostet das, die ganzen Graffiti wegzumachen. Und 18.000 Mal stand an irgendeinem Zug irgendetwas, was nicht so toll aussah, dachte die Bahn. Wir wollen jetzt in dieser Ab 21 nicht versuchen, sozusagen eure Sympathien für Graffiti zu wecken. Die hat man oder die hat man nicht, auch in Abhängigkeit davon natürlich, wie die Dinge aussehen. Aber wir wollen euch mal erklären, wie das geht mit diesem Graffiti, denn es kann nämlich auch große Kunst sein. Christoph ist Sprayer aus Berlin, wohnt noch nicht so lange da, aber weiß jetzt schon, wo die guten Spots sind und kann uns erklären, vor allem das ganze Vokabular, das da verwendet wird in der Graffiti-Szene. Juri Paderin, der ist schon eine ganze Weile länger in Berlin und gilt so ein bisschen als Grandfather of Graffiti in Berlin. Er ist vor allem aber Graffiti-Lobbyist, weil er nämlich sagt, das kann eine ganz tolle Kunst sein und die Stadt profitiert ja auch davon. Wie er diesen Lobbyismus betreibt, das erzählt er uns hier. Meine Kollegin Johanna Sagmeister hat sich mal mit den Zahlen beschäftigt, unter anderem eben mit den 7 Millionen Euro von der Deutschen Bahn, und sie weiß auch, wie viel Strafe man bekommen kann, wenn man da taggt. Und Gerald Schramm, zu guter Letzt, auch er aus Berlin, hat eine Firma, die Graffiti wegmacht, und er macht es so gut, dass er richtig krass gehasst wird von der Szene. Trotzdem sagt er, ich finde Graffiti eigentlich gut, wenn es legal ist, und deswegen unterstützt er Graffiti-Festivals. Ich bin Dominik Schottner, wünsche euch viel Spaß dabei und wie immer, wenn wir über Illegales reden, don't try this at home. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe es nicht gezählt auf dem Weg hier in die Redaktion, aber ich bin todsicher, dass ich mehr als ein Dutzend Graffiti gesehen habe, daran vorbeigekommen bin. Einfache Tags an Hauswänden, größere Flächen im Park oder auch S-Bahn, weil Berlin ist einfach die Hauptstadt der Sprayer. Das hat sogar vor kurzem der Sprecher des Innensenators gesagt. Zitat: Berlin hat sich in den letzten Jahren als sogenannter Hotspot der weltweiten Graffiti-Szene etabliert. Wenn Bürokraten über coole Dinge sprechen, dann kommt am Ende sowas bei raus. Aber es stimmt ja. Wir fragen jetzt, warum ist Berlin so beliebt und wer ist in der Szene aktiv? Darüber wollen wir sprechen mit Christoph. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Du bist Sprayer hier in Berlin. Seit wann und wie kamst du denn zum Sprayen?
Also ich habe angefangen eher mit Musik. Ich bin Rapper und habe da meinen ersten Zugang zu Graffiti gefunden vor ungefähr 10 Jahren. Darüber viele Leute kennengelernt und so kam der erste Kontakt in der Szene zustande. Aktiv selber bin ich jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren und bin aber hauptsächlich im legalen Bereich tätig. Wenn ich das jetzt so sagen kann, geht man auch manchmal abends raus und macht so ein bisschen sein eigenes Ding, abseits rechtlicher Normen. Das ist der Zeitraum.
Kommen wir gleich noch zu, wo du dich so bewegst. Mich würde noch kurz interessieren, hast du immer schon in Anführungsstrichen gemalt? Also, weil ich meine, man kommt ja nicht einfach so zum Graffiti. Also es drückt einmal nicht wahrscheinlich einer einfach eine Dose in die Hand und sagt, mach mal, sondern irgendeine Affinität musst du ja schon gehabt haben.
Nein, also ich habe auch schon als Kind viel gezeichnet. Da hat sich das mit so Comic-Stilen abzeichnen bewegt, in der Schule viel gekritzelt und da halt auch schon so ein paar kleine Pieces gemalt in meinen Schulblock aus Langeweile. Und so hat sich das dann über die Jahre ein bisschen fortentwickelt.
Was sprühst du heute?
Ich bin mit Dose unterwegs auf jeden Fall.
Aber und, Motive?
Ich habe 4 Buchstaben, die ich an dieser Stelle nicht unbedingt nennen möchte. Aber es sind, ich mache Pieces, ich bin auch hauptsächlich jemand, der Buchstaben sprüht. Es gibt halt auch den Unterschied, dass manche Charakter malen und sich eher auf Figuren konzentrieren. Manche Leute beherrschen beide Künste, aber es ist dann eben auch ein Feld, wo sich verschiedene Zweige ausdifferenziert haben. Und mein Hauptfeld bewegt sich eben in der Kunst der Buchstaben.
Ist es auch abhängig von den Orten, wo man sprüht, was man ansprüht? Und wo sprühst du?
Also ich sprühe hauptsächlich in leerstehenden Fabrikhallen, auf der Straße mal eine Wand machen, die sich gerade anbietet. und auch viel an legalen Spots. Gerade Berlin bietet sich dafür an. Berlin hat im Vergleich zu anderen Städten schon deutlich mehr Legal Spots. Man kann sich hier mehr ausleben und also man muss da deutlich unterscheiden, dass es auf jeden Fall ruhige Spots gibt, wo man entspannt malen kann. Und wenn man eben nachts unterwegs ist und es ist dunkel, werden die Sachen meistens dann auch nicht so schön, als wenn man jetzt 4 Stunden eben Zeit hat, an einer legalen Wand zu malen.
Ich glaube, an einer legalen Wand bin ich auf dem Weg auch vorbeigekommen. Im Mauerpark ist zum Beispiel,
genau.
Nicht im Mauerpark, im Gleisdreieckspark ist eine, da ist so eine große Skateanlage und da ist auch eine riesige Wand. Finde ich ja interessant, dass ihr dann zum Teil immer das übersprüht, was die anderen gesprüht haben. Also es ist eine temporäre Kunst irgendwie.
Genau,
sowas, ne?
Also jetzt war ich in Berlin hauptsächlich am Mauerpark unterwegs. Da ist ja so eine ungefähr 150 Meter lange Wand hinter dem Stadion.
Mhm.
Und da kann man sehr gemütlich malen. Da muss man sich aber eindeutig darüber bewusst sein, dass die Sachen maximal einen Tag vorhanden sind. Und am nächsten Tag ist alles übersprüht. Also man macht da sein Foto und es ist eine gute Stätte, um sich auszuprobieren, um zu üben und einfach seine Ruhe zu haben. Wenn man Bock hat, einfach mal in Ruhe ein paar Stunden malen zu gehen, ist das für mich auf jeden Fall der perfekte Spot.
Jetzt mal abgesehen davon, dass es solche Spots gibt, warum ist Berlin sonst noch eine gute Stadt zum Sprayen? Also was macht diese Stadt, wie der Innensenatorsprecher gesagt hat, zu einem Hotspot?
Also ich glaube, das hängt ja nicht nur mit Graffiti zusammen. Berlin ist gerade eine unglaublich florierende Stadt, wo viele Leute hinziehen. Und deswegen kommen auch sehr viele verschiedene Einflüsse zusammen aus verschiedenen Teilen dieses Landes. International kommen hier Leute hin zum Sprühen. Früher war ja eher New York oder eine internationale Städte eben bekannt dafür, dass da Graffiti-Hochburgen sind, und heutzutage ist es eben so, dass international Leute hier hinreisen, um hier tätig zu werden. Das ist der Place to be sozusagen.
Okay.
Für alle. Also ich würde einfach auch mal behaupten, dass das damit zusammenhängt, dass Berlin insgesamt so ein kultureller Hotspot ist.
Es hängt aber nicht damit zusammen, dass noch so viel grau ist.
Also ich glaube, du hast ja anfangs schon erwähnt, dass man hier an allen Ecken an Graffitis vorbeiläuft, und also es ist schon auch ein Kampf um freie Spots. Und,
ach so, also es gibt gar nicht mehr so viele freie Spots.
Ja, also man muss da schon so sein Auge für entwickeln, dass man einen guten Spot findet. Das ist auch quasi dann auch nochmal so ein eigenes Feld. Da geht es natürlich auch darum, je schwerer erreichbar der Spot ist, desto unwahrscheinlicher ist dann, dass der direkt überstrichen wird von irgendeiner Firma oder dass der Hausbesitzer das dann übermalen kann. Zum Beispiel ist die One-Up-Crew oder die Berlin Kids sind sehr bekannt dafür, dass die unerreichbare Spots eben klar machen und teilweise mit Abseilaktionen losziehen und ganze
vor ein paar Tagen erst
machen.
Wo die, glaube ich, einen sehr großen Kamin besprüht haben, habe ich im Netz gesehen.
Genau.
Man sieht sie immer seltener durch die Gegend fahren. S-Bahnen, die von vorne vom Zugführerhaus bis hinten ans andere Ende zugesprüht sind. Ich vermute mal, die Bahn schickt sie gar nicht erst raus, um Sprayer nicht diese Genugtuung zu geben, dass da gerade ihr Werk durch die Stadt fährt. Denn darum geht es Sprayern. Sie wollen den Fame, sie wollen den Ruhm, sie wollen die Anerkennung, weil zumindest illegale Graffiti sind schwer in Geld umzusetzen, und deswegen braucht es irgendwas anderes, was einen antreibt. Mein Gast Christoph sagt aber, es gibt auch Leute, die das krass professionell machen. Christoph, was meinst du damit? Professionell und illegal oder professionell und legal?
Ich sag mal, in einer Grauzone sich bewegend, wenn man das so ausdrücken kann. Es gibt diverse Crews, die gut organisiert sind und wo man sagen muss, da steht eine krasse Logistik und Organisation hinter, dass überhaupt so Großprojekte gemacht werden können. Ich glaube, ich verrate da auch gerade niemanden, da zum Beispiel die One-Up-Crew im Internet sehr aktiv ist und auf YouTube ihre Videos hochlädt. Ich kenne da jetzt auch keinen persönlich von der One-Up-Crew, aber das sind einfach Videos, wo man sieht, da sind 30, 40 Leute teilweise beteiligt. Da gibt es Drohnenflüge, die gemacht werden, und zeitliche Koordinationen, die einfach wirklich einen professionellen Anspruch haben, und wo es auch tatsächlich darum geht, das Ganze marketingtechnisch auf ein neues Level zu heben und vielleicht auch fame-technisch, wie du gerade erwähntest. Ja, und dazwischen gibt es eben ganz viele Abstufungen. Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es jedem Graffiti-Sprüher unbedingt um einen allgemeinen gesellschaftlichen Fame geht, sondern es geht schon um Fame innerhalb einer gewissen Szene. Und da muss man auch wieder differenzieren. Also ich tue mich schwer damit, eine einzelne Graffiti-Szene zu benennen, sondern diese Szene ist aufgesplittert in diverse Teilszenen oder ich sag mal Subkulturen.
Mhm, nämlich?
Und also es gibt, wie gesagt, individuelle Antriebe, um das zu machen. So wie ich das vorhin erzählt habe, jeder hat da, denke ich mal, so seinen persönlichen Zugang, den er dann findet irgendwie. Und wie das so ist, man trifft dann Leute, die das eben auch machen und es kommt dann vielleicht dazu zustande, dass man eine Crew gründet und sich mit vielleicht 4, 5 Mann zusammentut und erstmal zusammen übt, sich austauscht und ja, einfach Kenntnisse sammelt über das Metier. Und
trainiert man auch?
Ja, so das Sketchen ist halt elementar, um also besser zu werden.
Und da Skizzieren auf Papier vorher?
Skizzieren
oder?
Auf Papier. Man hat sozusagen sein Blackbook zu Hause oder auch ein einfaches DIN A4-Blatt genügt und einen Stift und dann kann man eigentlich schon loslegen. Und auch nochmal, um auf das Thema vielleicht Taggen zu sprechen zu kommen.
Also wir müssen immer kurz erklären, also Taggen mit einem größeren Stift oder auch mit der Sprühflasche ein kleines Zeichen hinterlassen, sein persönliches Zeichen.
Genau, das wäre dann so der nächste Step, nachdem man in sein Blackbook gemalt hat und ein bisschen geübt hat und das erste Mal vielleicht rausgeht, dann setzt man so seine ersten Tags, um einfach ein bisschen Verständnis zu erwerben, wie verhält sich der Stift auf der Wand, wie verhält sich die Dose und vor allem geht es halt ähnlich wie bei Kalligraphiezeichnungen darum, den Buchstaben zu verstehen und die Form und die geometrische Form, die dahinter steht. Und durch das ständige Wiederholen und Üben wird man dann eben besser und irgendwann kommt man eben auf ein Verständnislevel, sodass man dann ganz verrückte Sachen damit machen kann. Aber es muss schon in gewisser Weise Sinn machen, was man da tut. Man kann jetzt nicht einfach losgehen, irgendwas sprühen und dann erwarten, dass es gut aussieht. Da kommt es aber dann auch wieder auf den eigenen Anspruch an, denke ich. Ne? Also
zwei Dinge, über die ich gerne noch mit dir sprechen will. Und zwar erstens, du hast die Crews erwähnt. Ist es denn auch so, dass man sich dann die Stadt irgendwie aufteilt oder gewisse Flächen aufteilt? Also sagt, die einen machen die S-Bahn, die anderen machen die Wände? Oder ist das einfach naiv von mir gedacht?
Also was heißt naiv gedacht? Im Grunde kann man das vielleicht so sagen. Es gibt da jetzt keine Plattform, wo man sich groß austauscht. Und Crews geraten häufiger aneinander, weil sie natürlich dieselben Spots sehen und dann eben besprühen.
Knallst du auch?
Da knallt es auch manchmal. Also es gibt auch Gewalt und ein gewisses Ringen um diverse Spots. Und selbst wenn ein Spot bereits besprüht wurde, heißt das nicht, dass eine andere Crew oder ein anderer Sprüher jetzt nicht dahin gehen kann und das einfach übermalt. Da gibt es in gewisser Weise vielleicht so einen Kodex, dass man sagt, ein Tag darf man auf jeden Fall mit einem Throw-Up übermalen. Ein Throw-Up ist jetzt schon etwas komplexer als ein einfaches Tag, wo man jetzt nur den Buchstaben in einfachen Linien zeichnet, sondern es ist dann schon etwas dreidimensionaler, sage ich mal, aber es geht halt schnell, Throw-Up. Und dann gibt es das Piece, das wirklich ein komplexes Bild darstellt, wo viele Elemente grafisch drin sind und wo auch mehr Zeit investiert werden muss. Und in diesen verschiedenen Abstufungen bewegt sich das dann und dann sagt man eben, als wenn dann ein Tag einfach nur ist, dann darf ich da gerne ein Throw-Up drüber machen oder ein Piece. Wenn da ein Throw-Up ist, darf ich noch ein Piece drüber machen. Und
du brauchst ja ein Vokabelheft, wenn du darüber gehst. Darf ich das jetzt? Also es gibt so Regeln. Ja? Es gibt so ein implizites Regelwerk.
Also ich sag, das ist mehr sowas wie ein Kodex. Latenter Kodex, den halten aber längst nicht alle ein. Und wie gesagt, da sind halt die Motivationen sehr individuell gelegt und manche, salopp gesagt, die legen da auch keinen Wert drauf, auf irgendeinen Kodex Acht zu geben.
So. Gibt es denn sowas wie eine Institution, die irgendwie darüber richtet, wenn da irgendwie das 1000-mal gebrochen wird von der einen und derselben Person? Also gibt es einen Paten?
Also ich habe noch keinen Graffiti-Paten in dem Sinne kennengelernt. Es gibt natürlich gewisse Leute, die sich über die Jahre einen Status erworben haben, dadurch, dass sie viel unterwegs waren und sehr viel auch riskiert haben. Leute, die viele Bahnen besprüht haben, sich einen Namen in der Szene gemacht haben. Da ist, wenn man die dann kennt, auf jeden Fall die Hemmung wesentlich größer, die zu übermalen und einfach auch aufgrund des Respekts, den man dann zollt. Und vielleicht auch aus der Angst heraus, weil man gewisse Geschichten gehört hat über denjenigen, was er dann tut, wenn er gecrossed wird. Ne?
Gecrossed. Das ist das Wort,
falls ein Graffiti von einem anderen Sprüher einfach übermalt wird.
Auf Häuser klettern und vom Dach abseilen, um dann zu sprayen. Im S-Bahn-Betriebshof die Züge anmalen oder einfach ein besonders prominentes Gebäude. Bomben sprayen hat ohne Zweifel so ein paar Risiken. Und damit meine ich jetzt nicht nur die körperlichen, die man eingeht, sondern gerade natürlich auch die juristischen. Christoph Sprayer aus Berlin ist immer noch bei uns bei Ab 21 hier zu Gast. Kannst du dich an dein riskantestes Piece erinnern?
Ja, das war auch eine Yachtaktion, wo man sich mal auf ein Depot geschlichen hat. Es ist dann quasi so, dass man mit Wachpersonal sich auseinandersetzen muss, was da rumläuft. Und natürlich hat man dann das Risiko, halt erwischt zu werden. Und die juristischen Folgen wären dann halt eben teilweise sowas wie schwerer Eingriff in den Bahnverkehr, wenn man sich auf Gleisen bewegt und man begeht Einbruch. Und es gibt andererseits auch Beschaffungskriminalität von Leuten, die sich eben Material auf andere Weisen besorgen müssen, weil sie sich jetzt die Dose so nicht leisten können.
Was also, kostet eine Dose? Wahrscheinlich also so unterschiedlich, je nach Qualität irgendwie, oder?
Um die 3-4 Euro.
Ach so.
Kommt aber auf die Qualität an. Da gibt es mittlerweile halt auch viele verschiedene Hersteller. Die Industrie hat sich da schon in den letzten Jahren viel bewegt und es ist nicht mehr das, was es vor 30 Jahren war, wo man mit einfachen Lackdosen jetzt aus dem Baumarkt oder aus dem Lackiergeschäft gemalt hat. Mhm. Die haben auch spezielle Performances, die sind teilweise, haben die mehr Druck oder weniger und so kriegt man dann eben mehr oder weniger Farbe auf die Wand in kürzerer Zeit. Genau, es gibt verschiedene Caps, also Aufsätze für die Dosen, Skinny, Fat Caps und lauter Feinabstufungen dazwischen. Wie gesagt, die Industrie ist da relativ groß mittlerweile. Es gibt da Montana, Cobra, Molotow.
Piep, 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 piep.
Genau.
Wir wollen ja weder Werbung tatsächlich machen für die einzelnen Firmen, noch Nee, das ist kein Ding. Hast ja mehrere genannt. Noch wollen wir hier irgendjemanden ermutigen, etwas Illegales zu tun. Deswegen reden wir auch gleich noch über die juristischen Folgen. Aber interessant ist es trotzdem natürlich, wie man sich auf sowas vorbereitet, wenn du, wie du sagst, in den Yard gehst. Also in den, ich habe es gerade etwas deutsch, S-Bahn Betriebshof genannt, wo also die S-Bahnen schlafen sozusagen. Sucht man sich dann da Leute vorher, dass man auf jeden Fall mit mehreren geht? Geht man da mit Walkie-Talkies rein? Geht man da mit Taschenlampen rein? Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Also ich kann das auch mehr so als Sekundärquelle berichten, da ich jetzt nicht so der krasse Yardschleicher bin. Mhm. Ich kenne einige, die das tun. Da gibt es halt auch wieder verschiedene Stufen der Professionalisierung. Große Crews wie jetzt OneUp, die werden da natürlich auch alle technischen Hilfsmittel oder alle Register ziehen.
Das sind die Technik. Mit den Drohnen.
Genau, ich habe Geschichten gehört, wo Leute in Singapur Bewegungsmelder mit Alufolie austricksen. Und also es ist schon ziemlich krass, inwiefern man da vorher planen muss und sich organisieren muss. Das sind keine Hauruck-Aktionen, weil sich die Leute natürlich auch über das Risiko bewusst sind, was sie da eingehen.
Warum machen die das? Warum sind Züge so ein beliebtes Objekt?
Also ein Zug fährt ja durch die gesamte Stadt und wird eben entsprechend auch von vielen Leuten wahrgenommen. Und es ist halt auch an sich für mich eine wunderschöne Leinwand. Wenn ich jetzt von einer anderen Crew ein Graffiti auf einem Zug sehe, dann freut mich das auf jeden Fall immer, dass wieder jemand gemacht hat. Und wie gesagt,
Egal, wie es aussieht?
Ja, es gibt natürlich schönere und schlechtere, aber das ist dann natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass manche Leute noch üben oder wie gesagt, ne, das sind halt teilweise Aktionen, wo innerhalb von 5 Minuten da was auf die Oberfläche gebracht wird und dann kann man es den Leuten auch nicht verdenken, dass es manchmal etwas ruppig aussieht, aber es gibt genügend Beispiele dafür, dass auch wunderschöne Züge gemacht werden.
Mhm. Treibt dich auch sowas an wie ein bisschen Widerstand oder was ist es?
Also ich würde mich als relativ apolitischen Sprüher bezeichnen. Natürlich gibt es sowas wie politisches Graffiti. Ich habe das persönlich eher so im ländlichen Raum wahrgenommen, beispielsweise jetzt in Sachsen, was ja jetzt aktuell auch irgendwie debattiert wird. Im Dorf meiner Oma gibt es einen Kampf mit Tags, wo die Antifa und die Rechten halt gegeneinander sozusagen sich die Flächen streitig machen und ein durchgestrichenes Hakenkreuz neben einem durchgestrichenen Antifa-Zeichen ist und dann diverse politische Parolen daneben gesprüht werden, die wieder abgeändert werden von den anderen. Also da ist viel in Bewegung. Hier in Berlin gibt es das natürlich auch und geht dann vielleicht in der Masse eher unter. Hm. Aber ich persönlich bin da eher apolitisch unterwegs. Ich möchte keine Botschaft an die Welt senden mit meinem Graffiti. Mir persönlich macht es einfach sehr viel Spaß. Es ist eine so Art meditative Geschichte. Wenn man einfach Farbe an die Wand bringt, hat das was sehr Befriedigendes, muss ich sagen. Und ist einfach insofern eine schöne Sache. Aber da hat jeder eben seinen individuellen Antrieb. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man über in Anführungszeichen die Graffiti-Szene spricht, dass sich das eigentlich aufteilt in viele Individuen, die teilweise in Gruppen organisiert sind, teilweise aber völlig autonom agieren und so spaltet sich das Ganze dann auf. Ursprünglich ist es ja als Zweig des Hip-Hops konnotiert worden, aber im Prinzip hat sich das schon immer auch so ein bisschen als eigene Säule entwickelt gehabt und da gab es schon von Anfang an auch Sprüher, die irgendwie Botschaften mit reingebracht haben und aber auch Leute, die einfach nur Kunst auf eine Leinwand bringen wollten, die halt durch die Stadt fährt oder die dann an der Wand ist.
Christoph Sprayer aus Berlin hat uns erklärt, wie die Szene in der Hauptstadt so tickt, wieso Berlin die Graffiti-Hauptstadt ist und warum er eher ein apolitischer Sprayer ist.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Graffiti-Lobbyist klingt nach einem Beruf, wo man auf einigermaßen viele Widerstände stößt. Beim Versuch, Menschen davon zu überzeugen, dass Graffiti nicht immer nur Sachbeschädigung ist, sondern auch Kunst sein kann, die natürlich entsprechend gewürdigt gehört. Juri Paderin aus Berlin ist so ein Lobbyist, vermutlich der einzige, den es überhaupt gibt. Er ist hier bei uns vorbeigekommen, um uns von seiner Arbeit zu erzählen und auch davon, wer überhaupt zum Graffiti gekommen ist.
Ich bin ja kein deutscher Staatsbürger, ich bin Russe und ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, sage ich mal, nicht aus Russland, sondern wirklich aus der Sowjetunion.
Ja.
Bin ich nach Deutschland gekommen 1990 und ich beherrschte nicht die deutsche Sprache. Ja, für mich war alles neu. Ich habe erstmal ganz viel Joghurt und Banane gegessen.
Okay, weil es das alles vorher
das Lustige,
nicht gab.
Das Lustige ist, wir sind damals nach Deutschland gekommen und damals stand noch die Mauer. Also unser Haus war sozusagen zersägt und auf der einen Hälfte war sozusagen die Mauer.
Mhm.
Und als es das dann alles gefallen ist, sozusagen, habe ich dann geguckt, was es so gibt im Westen und da habe ich erstmal Hip-Hop gehört das erste Mal.
Mhm.
Rap, Graffiti, das ist so alles zusammen so und ich habe damals angefangen so ein bisschen mit Graffiti und ich hatte nicht viele Freunde, weil ich keine deutsche Sprache halt gesprochen habe, aber dann habe ich gemerkt, mit Graffiti kann man ganz schnell neue Leute kennenlernen und da ist es eigentlich egal, sozusagen welche Hautfarbe man hat oder welche Sprache man spricht, man muss halt kontinuierlich produzieren, das ist wichtig und dadurch erreicht man sozusagen den Fame, die Bekanntheit, das ist ja die Hauptmotivation bei Graffiti.
Mhm. Sprechen wir auch noch drüber. Ja.
Genau, und dadurch habe ich dann also viel Zugang bekommen zu der Szene. Genau, zu der Szene und zu den Einwohnern aus dem Bezirk.
Du hast gerade gesagt, dein Haus war durchschnitten und hast auf die Mauer geguckt. Die Mauer ist ja tatsächlich, also von der Westseite, bist du nach West oder Ost gekommen?
Ost.
Das heißt, auf der Seite gab es wahrscheinlich keine Graffiti?
Nee.
Auf der anderen Seite schon?
Ja, genau.
Also, als du das erste Mal rübergekommen bist, dann hast du gesehen, wow, ist ja doch bunt von der anderen Seite.
Ja, bunt, ja, genau, natürlich. Und ja, also DDR, das war ja ein totalitäres System damals. Da gab es höchstens irgendwie der Sprüche wie der Spitzbart muss weg oder sowas. Also da gab es auch keine Dosen. Es gab eine kleine vielleicht Szene. Aber dann, als die Mauer zusammengebrochen ist, haben sich die ganzen Westsprüher und Ostsprüher am Friedrichstraße-Corner getroffen. Und die Westsprüher haben den Ostleuten gezeigt, sozusagen, wie das geht. Und dann haben sie zusammen den Osten erobert. Da war ja alles grau, weißt du so? Und dann haben sie den Bund gemacht.
Also, warst du da auch dabei?
Ja, ich war so seit 96 malig.
Mhm. Also, was bedeutet dir das Sprühen? Kannst du das irgendwie...
Also das Sprühen hat mir, wie gesagt, sehr viel gegeben, weil ich hatte einfach Zugang zu den Jungs und Mädels auf einmal. Also ich hatte viele Freunde und ich irgendwann habe ich dann zu viel illegal gemalt, sage ich mal. Und da saß ich auch vom Richter und der hat mir so gesagt, jetzt musst du aufpassen. Jetzt, du hast keinen deutschen Pass, so wenn da irgendwie kann sein, dass wir dich abschieben oder so, weißt du so. Dass du nach Russland zurück, ja, so habe ich das in Erinnerung, so. Mhm. Dass man aufpassen muss, was man macht sozusagen. Und dann habe ich angefangen, legale Wände zu suchen. Also ich wollte die Kunst weiterhin ausführen, wollte das aber legal tun.
Mhm.
Das ist ja ein großes Problem in Berlin.
Die richtigen Wände zu finden?
Ja, genau. Also wir haben ja ganz viele Sprüher, aber wir haben nur ein paar legale Wände, wie den Mauerpark, und die sind überlaufen. Das ist ja das große Problem, warum die Jugendlichen aufs Illegale ausweichen, sozusagen.
Lass uns mal kurz auf deine Illegalität zurückkommen in den 90ern, so wenn ich das so richtig verstanden habe.
96 habe ich angefangen zu malen.
War das sozusagen ein Zwang, dass man in die Illegalität geht, weil es eben damals noch weniger Wände gab? Oder warum hast du das gemacht?
Wenn man jung ist, sage ich mal so, dann hat man ja so eine Art Protest sozusagen. Das ist wie Rock'n'Roll früher, weißt du so? Also die Jugendlichen, die brauchen ein Ventil, sage ich mal. Und das war mein Ventil. Also wenn ich irgendwelche Probleme hatte mit irgendwas oder die Schule nicht geklappt hat, ja, der Bleistift und das Papier waren meine Freunde, und da habe ich einfach die Emotionen runtergemalt. Und das merke ich heute noch, wenn ich Workshops gebe, dass es immer noch so ist bei den Jugendlichen, dass die Emotionen runtermalen können. Weil Graffiti ist total frei, weißt du so. Ja, ich habe mit Styles angefangen. Ich bin immer noch Writer so.
Aber erklär mal für die, die es nicht wissen, was das ist.
Und da geht es halt um Letters, um Buchstaben. Also es geht nicht darum, schöne Bildchen zu malen, schöne Blümchen oder sowas. Sieht man ja auch ganz viele Aufträge jetzt in Berlin, finde ich auch cool. Aber darum geht es nicht bei uns. Bei uns geht es um Buchstaben. Also es ist eine Art, jeder kennt bestimmt Kalligraphie. Und es gibt auch den Begriff Kalligraffiti zum Beispiel. Und das ist sozusagen, wir versuchen unseren Stil zu finden und betteln uns sozusagen kreativ. Also wir stechen uns nicht ab und schießen uns nicht ab, sondern wir sagen, wer malt am besten, wer rappt am besten und wer tanzt am besten. Darum geht es beim Hip-Hop.
Wenn ich mir einen Lobbyisten vorstelle, dann geht sofort natürlich die Klischee-Schublade auf und ich sehe einen Typ im Anzug, der immer so minimal devot ist, aber eben auch sehr bestimmt, weil er will ja was. Aufmerksamkeit, Vorteile für sein Thema, sagen wir zum Beispiel Kohleförderung oder die Dieselautos, auch großes Thema hier, was viele Lobbyisten braucht, um überhaupt noch irgendwie cool zu sein. Soweit ist das Klischee bei mir auf jeden Fall. Juri Paderin aber, der ist eine Berliner Graffiti-Größe und der ist eben Graffiti-Lobbyist. Und der sieht null so aus, wie ich mir andere Lobbyisten vorstelle, sondern eher wie so ein Typ aus einer Kreativagentur, wie der am Freitagabend eben so daherkommt, weißes T-Shirt, Jeans, Sneakers. Und Juri setzt sich dafür ein, dass Graffiti als Kunstform anerkannt und gefördert wird, weil er sagt, damit wird ja auch Kohle gemacht.
Auf der einen Seite profitiert die Stadt davon. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Graffiti ist ein Wirtschaftsfaktor. Wir haben hier sehr viele Leute, die kreativ arbeiten. Ja, hier gibt es nicht viele Industrie in Berlin. Wir haben sehr viele kreative Leute. Und stell dir mal vor, Berlin ohne Graffiti. Weißt du, das wäre
noch grauer.
Ja, weißt du so. Also erstens ist es ein Wirtschaftsfaktor. Zweitens, viele Touristen kommen auch nach Berlin. Also die kommen nicht nur wegen der Hochkultur, sondern die kommen auch wegen der Subkultur. Und Graffiti gehört zur Subkultur, genauso wie die Clubs etc. Und außerdem geht es nicht immer nur um diesen illegalen Kick. Die Leute da draußen, Graffiti-Lobby versucht ja einen Dialog zu führen sozusagen. Und die Graffiti-Lobby sagt, wir brauchen legale Wände, Hall of Fames. Das ist das Problem in Berlin, es gibt zu wenig legale Wände. Wenn die Leute an legalen Wänden malen, dann kommt auch meine Oma vorbei und sagt, was ist denn das und so. Und da gibt es eine Unterhaltung, weil der Sprüher nicht wegrennen muss. Der kann Qualität produzieren. Ja? Und Fame ist ja die Hauptmotivation in Graffiti.
Also die.
Weißt du, der Grundgedanke der Ruhm, ist Fame, also Berühmtheit. Also man möchte berühmt werden. Wie jeder Star berühmt werden möchte, möchte man berühmt werden durch Graffiti. Und Fame kann man auf verschiedenen Wegen erreichen. Weißt du, du kannst Quantität machen oder du kannst Qualität machen, weißt du so?
Also entweder machst du ein richtig geiles Ding oder was.
Ja, richtig Style, weißt du, mit vielen Farben, abgefreakt, weißt du was ich, Komplex-Style oder so.
Und Quantität wäre dann die S-Bahn, die ich vorhin angesprochen habe, oder?
Ja, wie auch immer, so halt dieses Rumgetagge, weißt du, überall so. Also die Jugendlichen, die fangen ja so an, ich habe auch mit Tags angefangen. Tags sind die purste Form von Graffiti. Wenn man sich darüber echauffiert, über Graffiti, dann muss man auch sozusagen gucken, woher das kommt und wie das angefangen hat. Und angefangen hat das mit Tags.
Also mit ich sage jetzt mal, mit Edding.
Unterschrift,
irgendwo,
das sind diese Unterschriften, die man schnell macht. Weißt du, so früher hat man das mit Edding gemacht, da kam die Sprühdose dazu, das ist eine Weiterentwicklung.
Die Graffiti-Lobby hat es jetzt schon angesprochen. Erklär mal, wer seid ihr eigentlich?
Also bei der Graffiti-Lobby sitzen verschiedene Leute drin. Natürlich sehr viele Künstler, aber auch Sozialarbeiter, Lehrer oder auch Politiker, Stadtentwickler. Also das sind einfach alle, weißt du, viele Institutionen beschäftigen sich auch mit Graffiti. Und
dann geht ihr nicht im Anzug, aber so in eurem Alltagsstyle zu den Leuten hin und sagt, versucht zu vermitteln, oder worin besteht
Genau, also wir sehen uns sozusagen als, wir haben auch 2014 einen Graffiti-Kongress veranstaltet mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und wir veranstalten jetzt die Urban Art Week, die hat jetzt angefangen am 5. September und geht bis zum 12. September. Da gibt es, wenn man das eingibt, Urban Art Week, verschiedene, über 10 Stationen in Berlin, verschiedensten Bezirken. Ich werde dann auch Workshops machen im Haus der Statistik. Wir gehen einfach auf die Institution zu und sagen, erklären, dass man sozusagen den Jugendlichen Platz geben muss, damit man die Qualität steigert, damit die Leute, die wollen nicht illegal malen. Wenn ich mit den Graffiti-Shops rede, die auch in der Lobby sitzen, dann sagen sie, es werden viel mehr farbige Dosen verkauft als Chrom und Schwarz.
Mhm.
Und
was heißt das?
Das bedeutet, dass die Leute Styles malen wollen. Die wollen nicht schnell, wenn du an der Straße stehst, schnell ein Bombing machst. Da musst du dich umgucken, wo ist die Polizei, was weiß ich. Du kannst nicht so eine große Qualität produzieren. Und Quali, und deswegen malt man nur mit zwei Farben, Chrom, Schwarz. Weißt du, das geht schnell, so, da ist schön Druck drauf und so. Aber wenn man legal malen möchte an der Hall of Fame, dann nimmt man bunte Farben. Und das ist jetzt voll, also viele Leute verkaufen jetzt auch Kunst. Das ist eine Riesenwelle, weißt du? So, wir dürfen nicht nur die Kings haben, die Leute, die professionell arbeiten. Es gibt Leute, die professionell ihre Kunst verkaufen hier in Berlin. Wir müssen auch an die Jugend denken, weißt du so?
Also wenn du das so eindeutig siehst, wie viele Leute gibt es denn ungefähr in Berlin, die das machen?
Ja, so 15.000 oder so.
15.000?
Ja.
Sprayerinnen und Sprayer?
Ja.
Oder vor allem Sprayer?
Naja, schau mal, früher, es war ja eine männerdominierte Gesellschaft, also so eine hierarchische, weil es halt viel auch um Gewalt ging und so. Aber jetzt beobachten wir alle, dass viel mehr Mädels dazu kommen, die malen, oder Frauen sozusagen. Und das finden wir auch gut. Also es ist super. Wenn ich Workshops an Schulen gebe zum Beispiel, merke ich immer wieder, dass die Mädels besser sind als die Jungs. Also die Jungs machen erstmal einen harten so, ne, so, aber gehen dann zu den Mädels und sagen, wie hast du das gemacht und so. Oder was ich immer wieder erlebe, was mir Motivation gibt, wenn ich mit Schulen arbeite, ist, dass Schüler zu mir kommen und sagen, Juri, wusste gar nicht, dass ich das kann. Dankeschön, dass du mir gezeigt hast.
Juri Paderin, Berlins möglicherweise einziger Graffiti-Lobbyist, erklärt nicht nur Politik und Kultur und Wirtschaft, dass Graffiti eine Kunstform ist und nicht nur Sachbeschädigung, sondern er bringt es eben auch Schülerinnen und Schülern bei und auch Häftlingen. Und für die, hat mir Juri erzählt, ist diese freie Ausdrucksweise ganz besonders wichtig. Graffiti, heute unser Thema bei Ab 21. In Berlin läuft übrigens aktuell noch die Urban Art Week. Da gibt es auch viele Veranstaltungen zum Thema. Juri hat es erwähnt, mehr Informationen gibt es natürlich im Netz.
Deutschlandfunk Nova, Ab 21.
Graffiti, darüber sprechen wir heute hier in Ab 21. Graffiti können schön sein. Sie können der Stadt einen urbanen Look verpassen, aber ganz ehrlich, die können auch richtig hässlich sein. Super hässlich. Zum Teil Hauswände dadurch einfach nur irgendwie schäbig aussehen lassen. Und dann fragt man sich natürlich, wie geht das weg? Drüber malen? Anstrengend, schwierig, klappt vielleicht auch nicht immer so. Wegputzen, das geht natürlich, aber selber machen mit ein bisschen Spüli und so, das sollte man also Fachleuten überlassen, wie Gerald Schramm. Der hat seit fast 20 Jahren eine Graffiti-Firma hier in Berlin, Graffiti Frei heißt die, und uns vor seinem Wochenende hier im Studio besucht bei Ab 21, um zu erklären, wie man so ein Graffito wegmacht.
Es gibt verschiedene Reinigungstechniken, das kommt vor allem auf die Untergründe an. Wir haben ja Klinker, wir haben Metallfassaden, wir haben Putzfassaden, wir haben gestrichene Fassaden und dementsprechend muss natürlich die Reinigungstechnik angeglichen werden. Wir müssen uns die Flächen vorher anschauen, weil es darüber hinaus auch um den Stoff geht, der auf die Wand aufgetragen wird. Die Sprayer-Szene wird immer aggressiver. Wir hatten vor ein paar Jahren diese Unart, dass in die dicken Eddingstifte noch Batteriesäure reingefüllt wurde. Das müssen Sie mal versuchen, von der weißen Kunststofftür wegzukriegen. Das ist ein richtiger Spaß. Diese Ätzstifte, die früher gebastelt wurden, die müssen heute gar nicht mehr gebastelt werden, weil man kann die in den Sprayerläden schon kaufen. Das Neueste ist Crink. Crink kommt aus Amerika. Da muss also dieser Stift, der an der Wand aufgepumpt wird, da müssen diese Tintennasen runterlaufen. Da wird also richtig viel Farbe aufgepumpt. Und das ist in, das kommt aus Amerika, das muss so sein. Und diese Tinte vernetzt im Molekularbereich. Also das bedeutet, man muss den Untergrund zerstören, um dieses Zeug überhaupt wieder wegzukriegen. Da steckt eine Milliardenindustrie dahinter, die eben immer wieder neue Lacke, neue Sprayfarben herstellt.
Und aber wie gehen Sie dann in dem Fall jetzt dann zu Werke? Sie zerstören wir, tatsächlich die Wand?
Wir schauen uns also jede Fläche vorher an und wir stellen dann fest, welches Material, welche Reinigungstechnik verwenden wir. Es gibt also chemische Verfahren, es gibt Feintrockenstrahlverfahren, es gibt Trockeneisverfahren, es gibt sogar Laserverfahren und irgendwie kristet weg. Mhm. Wenn du im Endeffekt dann wirklich also einen Teil der Oberfläche abrasiv reinigen musst, das bedeutet abrasive, also etwas abtragen.
Wer beauftragt Sie denn hauptsächlich? Sind das eher Privatpersonen, die keine Lust haben, dass ihre Häuserwände vollgekritzelt sind? Oder sind das Ämter, die sagen, so kann der öffentliche Bereich nicht aussehen?
Alles und jeder, der mit dem Graffiti-Problem ein Problem hat, und das ist auch die Telekom, das ist die Deutsche Bahn, in der Größe oder in der Masse sind es aber Hausverwaltungen. Mhm. Dahinter stecken natürlich Eigentümergemeinschaften. Es ist ja der Broken-Windows-Effekt. Ne? Mhm. Erst kommt das Graffiti, dann kommt die Müllablagerung, dann kommt die Kriminalität.
Und dann gehen Stadtteile den Bach runter.
Genau, das ist die Kreuzberg, Idee dahinter, Neukölln, Wedding.
Genau, da wo ich wohne.
Dann passt. Sie sehen auch aus wie ein Sprayer.
Ja, ich habe auch eine geheime Leidenschaft. Nein, also was für Schmierereien finden Sie denn meistens vor? In der Frage steckt natürlich schon drin, dass es Schmierereien sind. Aber was ist das, was Sie am häufigsten wegmachen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Ganz ehrlich, irgendwelches unnütze Kritzel. Also es steht schon mal irgendwie ein Name dran oder irgendwie ein Wort dran, aber es hat eben nichts mit der Graffiti-Kunst zu tun. Wir haben ab und an auch mal ein Hakenkreuz, entfernen wir übrigens gratis. Nazi-Beschmierungen machen wir gratis. Es ist aber, ja, wie sage ich es denn? Es geht einfach darum, eine Markierung zu setzen. Das ist der junge Mann, der in die Schule läuft und am nächsten Tag seinen Freund sagen will, guck mal, das war ich heute Nacht. Mhm. Das muss nicht schön sein, das muss nur auffallen.
Wollen wir gleich noch drüber sprechen, wie Ihr Verhältnis zu den Sprayern ist, weil ich so ein bisschen raushöre, dass Sie auch ja auf eine gewisse Art und Weise da Bewunderung für die Graffiti-Kunst vielleicht auch mitbringen. Ja,
wir haben natürlich zu den Sprayern, die Vandalismus machen, keinen Kontakt. Wir werden teilweise wirklich bedroht, gerade Rosenthaler Straße, die Ecke, die besetzten Häuser, da werden wir mit Steinen vom Dach beschmissen, wir werden mit Böllern beschmissen, uns werden die Reifen zerstochen. Ich kriege ab und zu mal eine Morddrohung oder so, ja. Das ist wirklich die linksradikale Szene. Die hat uns vor 5 Jahren alle 4 Firmenfahrzeuge angezündet und ich stand also früh um 7 vor den Trümmern meiner Existenz. Gab sogar ein Bekennerschreiben, war wohl die Antifa, die mich als Feind identifiziert haben. Mhm. Was völliger Quatsch ist. Ich bin Handwerker, ich erledige Aufträge, genau wie ein Klempner oder ein Elektriker auch. Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, was gesprüht wird. Ich verdiene einfach Geld damit, ja.
Wäre es dann nicht aber interessant, mit denen ins Gespräch zu kommen?
Wir versuchen, mit den Sprayern ins Gespräch zu kommen. Ich habe zum Beispiel letzten Samstag, ein Festival wieder einmal gesponsert. Das war in Ludwigsfelde und da finde ich ganz toll, da laden die also Sprayer ein, diese grauen Autobahnpfeiler zu bemalen. Ich habe Fotos davon heute gesehen, ganz, ganz tolle Bilder. Und da schützen wir Graffiti vor Graffiti. So lächerlich es auch klingt, also wir legen da eine Schutzbeschichtung auf, denn dieser sogenannte Ehrenkodex, dass schönes Graffiti nicht übersprüht wird, den gibt es einfach nicht. Es wird eben auch schönes Graffiti verunstaltet, indem man irgendwas drüber kritzelt.
Gerald Schramm, Graffiti-Beseitigungsexperte aus Berlin, der den Hass der Sprayer auf sich zieht und trotzdem Graffiti-Festival sponsert, weil er sagt, legal sprühen ist doch super. Ab 21, wir reden heute über Graffiti hier.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hamburg. Nahezu alle Trauben von Hamburgs einzigem Weinberg sind gestohlen worden. Die Weinlese müsse in Hamburg dieses Jahr ausfallen, sagte ein Sprecher der hamburgischen Bürgerschaft am Freitag. Der Wein wurde sonst in 40 bis 50 Flaschen gefüllt. Die ersten Rebstöcke der Sorten Regent, rote Trauben, und Phönix, weiße Trauben, wurden 1995 gepflanzt. Inzwischen sind es rund 100 Rebstöcke. Wie die Diebe die Trauben entwendeten, konnte nicht ermittelt werden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.